Wir behandeln gerade die 8 Bündnisse der Bibel. Ich hatte gesagt, dass es 8 Bündnisse gibt, die heilsgeschichtlich wichtig sind in der Schrift. Es gibt noch viele andere Bündnisse auch. Aber diese anderen Bündnisse sind jetzt für dieses Studium hier nicht wichtig. Wenn wir die Geschichte aufteilen, nämlich die Geschichte, in der Gott mit der Menschheit gehandelt hat und handelt, dann kann man die verschiedenen Epochen aufteilen in Haushaltungen, die werden teilweise auch Dispensationen genannt. Haushaltung ist aber auch ein guter Begriff. Haushaltungen sind praktisch Zeiteinheiten, in denen Gott mit der Menschheit handelt auf eine bestimmte Art und Weise. Oft werden da dann noch Gebote und Vorschriften gegeben im Zusammenhang mit einer neuen Haushaltung. Und oft offenbart auch Gott etwas Neues über sich selbst. Das heißt, wenn wir haben die ganze Bibel vorliegen, das heißt, wir können die ganze Offenbarung Gottes studieren, aber nicht alle Menschen hatten immer die ganze Wahrheit der Schrift, sondern in früheren Zeiten, wenn wir ganz weit zurückgehen, hat Gott nur gewisse Dinge über sich geoffenbart und mehr wussten die Menschen nicht über Gott. Und dann kam eine neue Haushaltung, Gott hat neue Offenbarungen gegeben und man wusste schon mehr über Gott. Und so hat es mit der Zeit immer zugenommen. Das heißt, die Offenbarung Gottes ist progressiv und wir haben das Vorrecht, dass wir die ganze Schrift zur Verfügung haben, die ganze Bibel. Wir können die ganze Schrift studieren und können alles wissen, was Gott von sich geoffenbart hat. In Verbindung mit diesen Haushaltungen stehen eben oft auch diese Bündnisse, aber nicht nur. Und ich hatte gesagt, wir werden beides studieren, nämlich auf der einen Seite diese Bündnisse, auf der anderen Seite dann auch die Haushaltungen. Wir hatten letztes Mal schon betrachtet, dass Gott im Garten Eden einen Bund gemacht hat mit Adam. Dieser Bund wird allgemein der Bund in Eden genannt. Dann kam der Sündenfall und Gott hat wieder gesprochen, nämlich zur Schlange, zur Satan, zur Frau und zum Mann. Und das, was er dort gesagt hat, legt die Bedingungen dar, unter der der Mensch in der gefallenen Welt zu leben hat. Dieser zweite Bund, der Bund mit Adam außerhalb des Gartens, beziehungsweise in der gefallenen Welt, ist die Grundlage für die Haushaltung des Gewissens. Haushaltung des Gewissens bedeutet, dass Gott zum Menschen durch das Gewissen spricht und ihm durch das Gewissen klar wird, was recht ist und was nicht recht ist. Aber auch da müssen wir schon eine Einschränkung hinzufügen, nämlich der Mensch war gefallen und somit ist auch in dieser Zeit, in dieser Haushaltung, das, was das Gewissen dem Menschen sagt, nicht vollkommen, sondern es ist zerstört durch den Sündenfall und dadurch, dass der Mensch eben Sünder geworden war. Diese Haushaltung wird trotzdem so genannt, weil es kein geschriebenes Wort gab. Gott hat nicht Propheten gesandt zu dieser Zeit, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben und das dann verbreitet wurde unter den Menschen, sodass die Menschen nachlesen konnten, was war zu tun. Aber es war doch allgemein bekannt, was Gottes Wille war. So viel hatte Gott auch geoffenbart. So viel wurde zum einen weitergegeben von Adam und Eva noch an die folgenden Generationen. Und auf der anderen Seite gab es doch auch immer wieder Gottes Reden zu einzelnen Menschen. Das werden wir aber noch im Detail behandeln, wenn wir diese Haushaltung dann betrachten. Wir wollen jetzt anschauen im 1. Mose Kapitel 3, was Gott zum Mann gesagt hat. Und zu Adam sprach er, weil du, also 1. Mose 3, Vers 17, Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also hier spricht Gott zu Adam, und er spricht diesen Fluch aus, weil er der Stimme seiner Frau gehorcht hat. Er hat der Stimme Evas gehorcht und hat auch von dem Baum gegessen, von dem Gott gesagt hatte, er soll nicht davon essen. Und Gott hatte ja gesagt, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Adam ist auch gestorben, nämlich geistlich. Er war getrennt von Gott und deswegen hatte er von nun an Angst vor Gott. Und deswegen versteckten sie sich auch vor Gott, weil diese Gemeinschaft mit Gott zerstört und vernichtet war. Und jetzt sagt Gott hier zu Adam, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Im Garten Eden war es ja auch schon so, dass Adam sich von den Früchten ernähren sollte. Und der Garten war ihm anvertraut, er sollte sich darum kümmern. Also es gab auch im Garten Eden schon Arbeit. Es war nicht so, dass sie einfach nur dort rumsaßen im Garten und sich gelangweilt haben und überlegt haben, was tun wir denn als nächstes, und dann mal wieder eine Frucht probiert haben. So war es nicht, sondern sie hatten eine Aufgabe, sie hatten Arbeit zu tun. Allerdings war diese Arbeit eine erfüllende Arbeit. Es war auch eine leichte Arbeit. Es war keine Arbeit im Schweiße des Angesichts. Sie hatten also eine Aufgabe, aber die hat grundsätzlich Freude bereitet. Und das ändert sich jetzt. Hier spricht Gott diesen Fluch aus und er sagt, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Das heißt, von jetzt an wird es schwer werden, sich zu ernähren. Es wird nicht mehr so leicht sein. Man kann nicht einfach mehr umhergehen und schauen, wo wächst die nächste Frucht. Sondern es fängt eben an, es geht hier los, dass der Mensch auch zum Beispiel Ackerbau betreiben muss. Und oder eben sich eine Herde von Tieren halten muss. Das sehen wir dann auch bei Kain und Abel, dass es dann tatsächlich so war. Also so wie es in der Welt von Wissenschaftlern gesagt wird, von ungläubigen Wissenschaftlern, dass es eine Zeit gab, wo der Mensch noch keinen Ackerbau betrieben hat, ja, wo er praktisch nur Jäger und Sammler war, das ist nicht biblisch. Biblisch gesehen hat der Mensch von Anfang an Ackerbau betrieben, hat sich Herden gehalten und war schon ziemlich fähig, sich so praktisch durchzuschlagen. Und das ist auch natürlich die Gnade des Herrn, dass der Herr dem Mensch das vermittelt hat und beigebracht hat. Wir wissen natürlich, dass es Jäger und Sammler gab und dass es auch heute noch Jäger und Sammler gibt. Aber das ist nicht der ursprüngliche Zustand seit dem Sündenfall, sondern das ist eine Degeneration. Einige Menschen haben verlernt, was die ersten Menschen konnten und sind zum Beispiel in Höhlen gezogen und haben angefangen, nur noch von der Jagd zu leben oder nur noch von dem, was sie so finden und eben keinen Ackerbau mehr betrieben. Deswegen gibt es natürlich auch jetzt Völker, und in der Vergangenheit gab es Völker oder Stämme, die nur von solchen Dingen gelebt haben. Wie dem auch sei, der Fluch geht dahin, dass es schwer wird, sich zu ernähren, dass es mit dem Schweiße des Angesichts mit Mühe sein sollen, dass es Dornen und Disteln gibt. Ja, Dornen und Disteln hat es somit im Paradies nicht gegeben. Das war etwas, was das Ganze erschwert hat, was auch natürlich Ackerbau beschwert hat. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Also auch hier das Gewächs des Feldes soll er essen. Es war immer noch nicht so weit zu diesem Zeitpunkt, dass der Mensch Tiere essen sollte. Also sowohl im Paradies als auch direkt nach dem Sündenfall war der Mensch Vegetarier. Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Im Paradies, im Garten Eden, gab es natürlich noch keinen Tod. Der Tod kam erst durch die Sünde in die Welt. Und hier wird gesagt zu Adam, er wird wieder zurückkehren zum Erdboden. Das heißt, der Körper wird wieder zum Staub werden. Der materielle Teil des Körpers wird wieder zum Erdboden zurückkehren und wird wieder Staub werden, weil er aus Staub gemacht ist. Das ist die Folge des Fluches. Die erste Folge war der geistliche Tod, der sofort am selben Tag eintrat. Dann die zweite Folge, dann, dass dieser geistliche Tod letztendlich auch, oder der Fluch allgemein, dann zum physischen Tod führt. Und die dritte Stufe ist dann der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, was dann die Hölle ist. Im Neuen Testament geht auch Paulus darauf ein. Im Römerbrief Kapitel 5. Ab Vers 12 lesen wir: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Also hier lesen wir erstmal durch einen Menschen, nämlich durch Adam. Wir sehen hier, dass Adam die Verantwortung für den Sündenfall gegeben wird. Die Verantwortung für den Sündenfall wird nicht Eva gegeben, sondern Adam, der das Haupt war. Und durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und so kam der Tod dann zu allen Menschen. Alle Nachkommen Adams waren Sünder und sind in Sünde geboren. Wie David sagt, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen, so trifft es auf alle Menschen zu, sie sind von Anfang an Sünder. Ein kleines Baby, das auf die Welt kommt, ist schon ein Sünder. Und somit ist dieser Fluch der Sünde über der ganzen Menschheit. Natürlich sagen jetzt viele, das ist ja ungerecht, was habe ich denn mit Adam und Eva zu tun? Es ist tatsächlich so, dass die Sünde Adams uns angerechnet wird, als hätten wir sie selbst begangen, obwohl wir sie selbst nicht begangen haben, so wie hier steht, obwohl wir nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam. Aber eine gute Erklärung oder eine Erklärung, die vielleicht auch jemand nachvollziehen kann, der eben das nicht so versteht oder das mit der Erbsünde nicht wahrhaben will, ist einfach gerade diese Geschichte mit den zwei Eltern, die euch ja zu Genüge bekannt ist, die auf eine Insel ziehen und ihre Nachkommen kommen auf der Insel zur Welt und werden unter den gleichen Gefahren leben wie die Eltern. Die Eltern haben diese Entscheidung getroffen, auszuwandern, dorthin zu ziehen, und diese Entscheidung wirkt sich aus auf die ganze Nachkommenschaft. Dazu kommt auch noch, dass die Schrift sagt, dass wir nicht nur mit Adam identifiziert sind, sondern dass wir gewissermaßen in Adam waren und somit gewissermaßen dabei waren, als Adam diese Sünde begangen hat. Nämlich allein aus dem Grund, dass wir aus Adam hervorgegangen sind. Wir sind Nachkommen Adams, wir sind verwandt mit ihm, und in dem Sinne sind wir ein Teil von Adam. Wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 15, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Also, wenn nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, so kommt durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Wir gehen da jetzt nicht genauer drauf ein. Das Thema der Rechtfertigung werden wir noch anschauen, wenn wir einen anderen Bund betrachten. Aber einfach so viel sei gesagt, dass jeder Mensch sich mit der einen oder mit der anderen Person identifiziert. Und jeder Mensch entweder mit der einen oder mit der anderen Person dass jeder Mensch mit der einen Person zu einer Person gehört, ein Teil der einen Person ist oder der anderen. Ich habe vorher von wir gesprochen, aber da habe ich natürlich gemeint, die Menschheit, die gefallene Menschheit im Allgemeinen. Und so ist es, dass die Ungläubigen in Adam sind, sich mit Adam identifizieren und ihnen auch diese Sünde Adams vorgehalten werden wird, während die Gläubigen sich distanziert haben von Adam. Sie haben auf Jesus Christus vertraut und jetzt gehören sie zu Jesus Christus und nicht mehr zu Adam. Und in Jesus Christus, durch ihn, haben sie die Rechtfertigung. Das heißt, entweder man steht auf der Seite und steht mit Adam in Verbindung, oder man steht auf der anderen Seite und steht mit Jesus Christus in Verbindung. Und so können wir natürlich sagen, dass wir, was den Glauben, was die Rechtfertigung, was die Heiligkeit, die wir geschenkt bekommen haben, angeht, dass wir da nicht mehr mit Adam in Verbindung stehen. Und wenn jemand sagt, es gefällt mir nicht, dass mir die Sünde angerechnet wird, die Adam begangen hat, dann kann man zu ihm sagen, wenn dir das nicht gefällt, so entferne dich von Adam. Ja, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst zu Jesus Christus gehören. Wenn du das nicht tust und du nicht auf den Herrn vertraust, an ihn glaubst, dann drückst du damit nur aus, Adam hat recht gehandelt und identifizierst dich mit der Sünde Adams und sie wird dir dann auch zu Recht angerechnet und du wirst deswegen auch zu Recht verurteilt werden. Dazu kommt natürlich, dass zusätzlich zu der Sünde Adams der Mensch mit vielen eigenen Sünden sündigt. Weil er Sünder ist, sündigt er fortwährend und mit seinem ganzen Leben häuft er Sünden auf. Und somit wird auch niemand dastehen und sagen, ja, nur wegen Adam werde ich verurteilt. Nein, auch wegen vielen eigenen Sünden wird er verurteilt werden. Also der Mensch ist nun unter dem Fluch. Es sieht schlimm aus für den Menschen. Und menschlich gesehen gibt es eigentlich keinen Ausweg. Es gibt keine Möglichkeit zurück zu Gott. Wenn Gott nichts unternommen hätte nach dem Sündenfall, dann wären alle Menschen, dann wäre die ganze Menschheit verurteilt worden. Die ganze Menschheit wäre in die Hölle gekommen, in die ewige Verdammnis. Und Gott hätte es so tun können. Gott hat sich nicht verpflichtet, auch wenn wir zurückgehen, noch vor dem Sündenfall, da hat Gott lediglich gesagt, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Er hat nicht gesagt, wenn du es tust und wenn du dann in den Tod gehst, werde ich einen Ausweg schaffen. Er hat sich zu dem Zeitpunkt gegenüber der Menschheit nicht verpflichtet, dass wenn der Mensch sich entfernt von Gott, wenn der Mensch ihm ungehorsam ist und somit das den Garten Eden verlassen muss, dass dann ein Ausweg da sein wird. Deswegen hätte Gott gerecht gehandelt nach seiner Gerechtigkeit, wenn er es dabei belassen hätte. Wenn er einfach nichts getan hätte, keine Propheten gesandt hätte, keinen Erlöser geschickt hätte, dann wären alle Menschen zwangsläufig in die Hölle gekommen, aber Gott hätte gerecht gehandelt. Das entspricht der Gerechtigkeit Gottes. Die Tatsache, dass er einen Erlöser angekündigt hat, wie wir schon gesehen haben, direkt nach dem Sündenfall, dass er gesagt hat, es wird einen Kampf geben zwischen dem Samen der Frau und zwischen dem Samen des Satans und dass letztendlich der Erlöser kommen wird und dem Satan den Kopf zertreten wird. Die Tatsache, dass er das gesagt hat, ist allein Gnade. Das ist nicht etwas, was der Mensch verdient hat, sondern es ist wirklich nur Gnade. Und deswegen ist es natürlich auch Gnade, wenn einige Menschen gerettet werden. Der Jesus sagt, es sind wenige, die gerettet werden, aber die wenigen, die gerettet werden, die haben es nicht verdient. Und deswegen können die, die nicht gerettet werden, nicht sagen, das ist ungerecht, dass wenige gerettet werden und wir nicht, denn niemand hat die Errettung verdient. Und Gott hätte recht gehandelt, wenn alle Menschen, wenn die ganze Menschheit verloren gegangen wäre und in die Hölle gekommen wäre. Also nach dem Sündenfall haben wir einen Zustand der Auswegslosigkeit mit sehr schnell aber einem Schimmer der Hoffnung mit dieser Verheißung, dass ein Erlöser kommen wird. Obwohl diese Verheißung da war, war es auch in der damaligen Zeit, in der Anfangszeit der Menschheit, waren es nur wenige, die geglaubt haben, die den Namen des Herrn angerufen haben. Nämlich die Nachkommen Seths, sie haben geglaubt, sie haben den Namen des Herrn angerufen, während die Nachkommen Kains dann sehr schnell den Weg des Verderbens fortgesetzt haben und in der Gottesferne sich vermehrt haben und sich so verbreitet haben auf der Erde. Und das ging eben so weit, bis auch die Nachkommen Seths mitgezogen wurden durch die Sünde, bis die ganze Menschheit so verdorben war, dass Gott gesagt hat, es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Es reut mich und ich werde alles Fleisch vom Erdboden vernichten. Hier sehen wir wirklich, dass der Mensch Sünder geworden war, dass nach kurzer Zeit Gott sagen musste, ich muss alle Menschen wieder vernichten. Und auch da hätte Gott recht gehandelt, wenn er es getan hätte. Nur eines hätte dann nicht mehr gestimmt. Die Verheißung wäre nicht in Erfüllung gegangen. Gott hatte ja die Verheißung schon gegeben, es wird ein Erlöser kommen. Wenn Gott jetzt die ganze Menschheit vernichtet hätte, hätte er sich an sein Wort zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehalten. Und deswegen war es so, dass Gott natürlich von Anfang an geplant hat, die Menschheit zu erhalten durch eine Familie, durch die Familie Noahs. In 1. Mose 6, Vers 8, da lesen wir, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Hier sehen wir, dass Noah Gnade fand. Warum fand Noah Gnade in den Augen des Herrn? Wir müssen uns vor Augen halten, dass die ganze Menschheit verdorben war, dass die Erde verdorben war. Und wie ist es möglich, dass hier jemand Gnade findet in den Augen des Herrn? Es heißt ja dann weiter, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noah war gerecht unter seinen Zeitgenossen. Das ist etwas Besonderes, was wir hervorheben müssen. Die Zeitgenossen waren ungerecht, aber unter seinen Zeitgenossen war er gerecht. Und wir lesen ja auch in der Schrift, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wenn die ganze Welt im Bösen ist und die ganze Menschheit in der Sünde ist, dann ist es schwierig, es ist gar unmöglich, dass jemand dann noch gerecht lebt und gerecht wandelt und mit Gott wandelt. Aber so war es und deswegen wird auch am Anfang in der Einleitung hier gesagt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn und nicht andersrum. Es wird nicht zuerst gesagt, Noah war ein gerechter Mann und dann Noah fand Gnade, sondern zuerst wird gesagt, Noah fand Gnade und dann wird gesagt, dass er ein gerechter Mann war. Und so sehen wir, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, nur durch ihn selbst kommen kann und nur ein Geschenk von ihm sein kann. Das lesen wir immer wieder in der Schrift, dass Gott in seiner Gnade dieses neue Kleid, dieses neue Gewand geben kann. Lesen wir schon im Alten Testament, in den Propheten, dass Gott sagt, die eigene Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, wie ein schmutziges Gewand, aber der Herr kann in seiner Gnade sich solche übrig bleiben lassen, die ihre Knie vor dem Baal nicht beugen. Und so war es auch hier. Und dieser Noah und seine Familie sollten eben die Menschen sein, die bewahrt werden durch dieses Gericht hindurch und die diese Sintflut dann überleben würden. Die Sintflut kam, wir gehen jetzt da nicht so genau drauf ein, die Sintflut kam, Noah baute im Gehorsam gegenüber Gott die Arche und 8 Menschen wurden gerettet, nämlich Noah und seine 3 Söhne Sem, Ham und Japhet und die Frauen von Sem, Ham und Japhet und von Noah die Frauen. Wir wissen, dass die ganze Menschheit von Adam und Eva abstammt, aber durch die Tatsache, dass hier zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Sintflut, die ganze Menschheit vernichtet wurde, stammt die ganze Menschheit auch von Sem, Ham und Japhet ab. Und so können wir alle Völker einteilen in Semiten, Hamiten und Japhetiten. Die Semiten und Hamiten sind lokal begrenzt geblieben oder nicht ganz begrenzt, aber haben sich nicht so weit verbreitet wie die Japhetiten. Und die Japhetiten sind die, die sich verbreitet haben in der ganzen Welt. Und deswegen sind wir auch Nachkommen der Japhetiten. Während natürlich die Juden Semiten sind, aber auch noch andere Völker im Nahen Osten sind entweder Semiten oder Hamiten. Und wir haben bis heute gewisse Streitigkeiten unter den Völkern wegen dieser Nachkommenschaft. Viele wissen, dass sie Nachkommen Sems sind. Es gibt auch Völker, von denen wir wissen, sie sind Nachkommen Hams. Bei manchen Völkern ist es aber verloren gegangen und wir können heute nicht mehr zurückverfolgen, wessen Nachkommen sie sind. Aber grundsätzlich wissen wir, die Menschheit lässt sich so einteilen. Das ist natürlich auch wieder ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der biblischen Überlieferung. Wir wollen jetzt den nächsten Bund, nachdem ich diese Einleitung hier gemacht habe, den nächsten Bund anschauen. Und der nächste Bund war demnach der Bund mit Noah. Das ist der 3. Bund, der Bund Gottes mit Noah. Den finden wir in 1. Mose Kapitel 9. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Also hier sehen wir, Gott richtet seinen Bund auf mit Noah und er segnet sie und gibt als erstes das Gebot, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das gilt für Noah und natürlich für die ganze Menschheit, dass sie fruchtbar sein sollen, dass sie sich mehren sollen, dass sie die Erde erfüllen sollen. Dieser Bund, der Bund mit Noah, ist auch ein bedingungsloser Bund. Wir hatten gesehen, es gibt Bündnisse, die sind an Bedingungen geknüpft und es gibt bedingungslose Bündnisse. Das heißt, die haben Gültigkeit, unabhängig davon, was der Mensch tut. Natürlich kann es Strafe nach sich ziehen, wenn der Mensch sich nicht dran hält, was Gott vorgibt, aber es wird bei einem bedingungslosen Bund nicht dazu führen, dass der Bund aufgelöst wird. Das mosaische Gesetz ist ein Beispiel für einen Bund, der an Bedingungen geknüpft ist. Wenn das Volk, mit dem der Bund gemacht wurde, nämlich das Volk Israel, sich nicht an die Bedingungen des Bundes hält, dann wird der Bund aufgelöst. Dieser Bund, der Bund mit Noah, wird nicht mit irgendwelchen Bedingungen dargelegt, sondern er wird einfach so gegeben, das Gebot wird so gegeben und die einzelnen Bestandteile werden den Menschen so weitergegeben ohne dass Gott irgendwelche Bedingungen dafür aufrichtet. Das ist auch ein Grund, warum dieser Bund bis heute fortbesteht. Das heißt nicht, dass jedes Detail dieses Bundes bis heute Gültigkeit hat, denn wir müssen eins sehen, wir müssen natürlich sehen, dass wir Christus gesetzmäßig unterworfen sind und somit Teilhaber des neuen Bundes sind. Und es gibt in dem neuen Bund gewisse Dinge, die diesem Bund hier widersprechen. Und in dem Sinne gilt natürlich für uns das, was im neuen Bund steht. Das ist das, was der Maßstab ist. Aber ich möchte jetzt einfach mal den Bund durchgehen und anschauen, was die Bestandteile sind. Hier erstmal, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das ist ein Gebot, das bis heute auch Gültigkeit hat. Es gibt im Neuen Testament keine Aufhebung dieses Befehles und somit gilt es auch bis heute, dass die Fruchtbarkeit und das sich mehren von Gott als Befehl uns gegeben ist, mit einer Ausnahme. Paulus sagt, wem es möglich ist, wer die Gabe von Gott hat, allein zu bleiben, der soll so bleiben wie ich. Also wenn jemand die Gabe des Alleinseins hat, dann soll er allein bleiben und dann soll er nicht sagen, weil hier steht, seid fruchtbar und mehrt euch, kann ich nicht allein bleiben. Es ist natürlich ganz klar, dass in dem Fall dann das Alleinsein praktiziert werden sollte. Aber im Rahmen einer Ehe ist es natürlich dann, so wie es hier steht, richtig fruchtbar zu sein und sich zu mehren und dazu beitragen, dass die Erde erfüllt wird. Auch ist die heutige Überbevölkerung kein Grund zu sagen, jetzt müssen wir was ändern. Gott hat nie gesagt, wenn die Erde dann so voll ist oder eine bestimmte Anzahl an Menschen erreicht hat, dann befolgt dieses Gebot nicht mehr, sondern das ist weiterhin in Kraft. In der westlichen Welt ist das sowieso kein Problem, sondern wir haben hier das Problem, zum Beispiel in Deutschland, dass jedes Ehepaar im Durchschnitt 1,3 Kinder hat. Und das ist definitiv zu wenig. Und manche Regierungsleute, manche Politiker versuchen da dagegen zu wirken, dass die Menschen noch mehr Kinder haben, aber es mag nicht so recht gelingen, weil die Selbstverwirklichung im Vordergrund steht und viele Menschen sagen, es ist mir viel zu anstrengend, viele Kinder zu haben. Und viele sagen, ich will stattdessen Karriere machen oder in die Richtung, sodass eben dieses Gebot gerade hier in Deutschland, in der westlichen Welt allgemein, ins Gegenteil verkehrt wird. Es geht dann weiter, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Hier sehen wir von da an, soll der Mensch nicht mehr nur Gemüse essen und eben das Kraut, sondern er darf jetzt auch Fleisch essen. Es ist alles in die Hand des Menschen gegeben, so dass die Möglichkeit besteht, Fleisch zu essen. Und möglicherweise auch vermuten manche die Notwendigkeit durch die Veränderung im Menschen. Da haben manche gesagt, es könnte sein, dass einfach die Nahrung, die Pflanzen nicht mehr nahrhaft genug waren, um eine gute Ernährung zu haben und dass es jetzt nötig wird, Fleisch zu essen. Ich sage bewusst, das haben manche gesagt. Wir wissen nicht, ob es so war. Wir wissen auch heute, dass man sich auch vegetarisch ernähren kann, wenn man das Richtige isst, ohne Mangel zu haben. Zumindest heißt es jetzt hier, das Recht ist da, Fleisch zu essen, das Recht ist da, alles zu essen, was sich regt. Und es gab in dem Sinne keine Verbote, wie es dann später im mosaischen Gesetz der Fall war, dass gewisse Tiere dann nicht gegessen werden sollten. Die einzige Einschränkung war in Vers 5, nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Also hier war diese Einschränkung, man durfte kein Tier essen, während das Blut noch im Tier ist. Das heißt, das Blut musste aus dem Tier entfernt werden und erst dann durfte das Tier gegessen werden, weil das Leben im Blut ist. Dann geht es weiter, euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Hier sehen wir die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen, das Zusammenleben auch in einer Gemeinschaft, sei es jetzt in Städten, sei es in Ländern mit einer Regierung. Und wir sehen, dass hier gesagt wird, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschenhand vergossen werden. Wir sehen hier also die Grundlage für die Todesstrafe. Das heißt, hier legitimiert Gott im Rahmen des Bundes mit Noah die Todesstrafe. Das heißt, wer einen Menschen tötet, soll auch durch Menschenhand vergossen werden. Die beiden Dinge jetzt noch im Lichte des Neuen Testamentes betrachtet, in Bezug auf das Fleisch, sagt der Paulus auch, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne nachzufragen, woher es kommt. Und zwar geht es da im Zusammenhang um Götzenopferfleisch. Das heißt, als Christ hat man die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, ohne nachzufragen. Aber wenn jemand den Hinweis gibt, das ist Götzenopferfleisch, dann soll man es nicht essen, um des Gewissens des anderen willen. Und hier sehen wir eine Einschränkung, die durch das Prinzip der Liebe gegeben wird, nämlich die Einschränkung, wenn jemand Anstoß nimmt, wenn jemand schwach wird, wenn jemand verdorben wird, sagt Paulus, dadurch, dass man seine Freiheit missbraucht oder seine Freiheit nicht aufgrund von der Liebe einschränkt, in solchen Fällen soll man es sein lassen. Paulus sagt, er will lieber niemals Wein trinken oder Fleisch essen oder sonst etwas tut, als dass es sein Bruder zum Anstoß ist. Dazu kommt natürlich auch, dass wir in den Sprüchen, dass uns gesagt wird, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Und dadurch sehen wir, dass wir eine Verantwortung auch bekommen haben über die Tiere und dass wir von der Schrift nicht unterstützen sollten, wenn Tiere grausam behandelt werden. Ja, dass jemand so einfach sagt, ich esse einfach alles, ohne mich überhaupt um irgendwas zu kümmern, auch wenn diese Tiere sehr gelitten haben, das entspricht auch nicht der Schrift und kann auch entsprechend ein schlechtes Zeugnis sein. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann die Todesstrafe. Hier müssen wir uns die Frage stellen, ob die Todesstrafe dem Wesen des Neuen Testamentes entspricht. Wir haben hier zu dieser Zeit die Legitimation der Todesstrafe, nur entspricht diese dem Wesen und dem Geist des Neuen Testamentes. Es ist natürlich so, dass uns im Römerbrief, Römer 13, gesagt wird, dass die Regierung das Schwert hat und die Regierung hat prinzipiell das Recht, auch die Todesstrafe auszuüben. Das heißt, eine Regierung können wir dafür nicht tadeln, dass sie die Todesstrafe ausübt. Aber wir müssen uns jetzt folgende Frage stellen. Was ist, wenn jetzt eine Erweckung stattfindet und auch in der Regierung viele Menschen zum Glauben kommen und Christen werden und die Macht eigentlich hätten, von der Rechtgebung her, die Todesstrafe abzuschaffen? Würde es dem christlichen Glauben entsprechen, diese abzuschaffen? Und ich denke in so einem Fall ganz klar ja, weil eben unter dem neuen Bund sind wir auch unter der Gnade, unter dieser Gnadenzeit. Und es ist tatsächlich so, dass auch jemand, der den Tod eigentlich verdient hat, dass so jemand noch gerettet werden kann, zum Glauben kommen kann und umkehren kann. Und viele, die im Gefängnis, vielleicht auch lebenslänglich im Gefängnis sitzen und dort mit der Bibel in Kontakt kommen, sind zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Und von dieser Seite her würde es in solch einem Fall, wo jemand Regierungsautorität hat und zum Glauben kommt und die Möglichkeit hat, die Todesstrafe abzuschaffen, dann wäre würde ich jetzt so jemand empfehlen, das auch zu tun. Grundsätzlich hat der Staat aber dieses Recht und dem Staat kann man es in dem Sinne nicht absprechen. Aber bei manchen Dingen, vor allem im Lichte des Neuen Testamentes, müssen wir überlegen, ob es entspricht dem, was im Neuen Testament geschrieben steht. Wir haben hier aber erstmal die Aussage, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Und dann nochmal die Zusammenfassung, ihr seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allem lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allem, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken unter der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allem lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Also es gab vorher keinen Regenbogen und es gab vor der Sintflut auch keinen Hinweis, dass es überhaupt geregnet hat. Am Anfang wird uns nur gesagt, ein Dunst stieg auf, der die Erde bewässerte. Und es wird aber nicht gesagt, dass es regnete. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der erste Regen wirklich erst zur Zeit der Sintflut dann geschah. Und es soll jetzt so sein, dass dieser Regenbogen erscheint. Davor gab es auch noch keinen Regenbogen. Erst von da an gab es einen Regenbogen und das ist das Zeichen des Bundes. Das Zeichen des Bundes mit Noah und der Regenbogen ist bis heute da. Bis heute, wenn es regnet, gibt es den Regenbogen und somit gilt dieser Bund bis heute und gilt weiterhin. Es wird nicht mehr geschehen, dass die Erde durch eine Sintflut dahingerafft wird. Die Erde wird nicht mehr durch eine Sintflut zerstört werden. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt, die gültig ist bis heute, dass es keine weltweite Flut mehr geben wird. Es kann sehr wohl noch lokale Fluten geben, aber es wird keine weltweite Flut mehr geben. Gott gedenkt an seinen Bund, wenn der Bogen erscheint und somit ist auch der Bund für uns ein Zeichen der Gnade Gottes. Und damit wollen wir für heute schließen.